In unserer Reihe der Bibelkunde kommen wir heute zu dem Buch Prediger. Das Buch Prediger gehört zu der Weisheitsliteratur im Alten Testament, genauso wie die Psalmen oder Sprüche. Aber in gewisser Weise unterscheidet es sich sehr von den anderen Weisheitsbüchern. Denn das Buch Prediger ist größtenteils sehr deprimierend, irgendwie hoffnungslos, irgendwie trübsinnig, bedrückend. Hier scheint eine Weltanschauung formuliert zu werden, die völlig skeptisch, die völlig pessimistisch ist. Und das führte dazu, dass schon ganz frühe jüdische Ausleger die Kanonizität dieses Buches anzweifelten. Sie fragten sich, gehört das wirklich mit hinein in das Alte Testament? Tatsächlich gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, wie denn das Buch zu verstehen ist und was denn überhaupt der besondere Beitrag dieses Buches im Kanon der Bibel ausmacht. Um uns dem Buch ein wenig zu nähern, schauen wir zunächst einmal auf die Gliederung und gehen so einmal durch das ganze Buch hindurch, um diese Hauptthemen und Linien zu entdecken, die in diesem Buch stecken. Und dann schauen wir, was wir tatsächlich daraus, aus diesem Buch, über Gott und über unseren Retter Jesus Christus lernen können. Die Gliederung ist gar nicht so ganz einfach. Wer das Vorbereiten mal gelesen hat, wird sich vielleicht auch gefragt haben, ist hier irgendwie überhaupt so ein richtiger Aufbau zu erkennen. Deutlich ist, dass es anfängt mit einer Einleitung, und zwar die ersten drei Verse. Hier wird der Autor genannt. Der Autor stellt sich selbst mit dem Namen Kohelet vor. Das heißt wörtlich Versammler oder vermutlich jemand, der vor einer Versammlung spricht. Und in der frühen griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, wird das Buch Ekklesiastes genannt. Also auch Versammler oder Vorsteher einer Versammlung. Und die Versammlung, Ekklesia im Griechischen, wird im Neuen Testament dann auch für Gemeinde gebraucht. Das ist das Wort für Gemeinde. Und daher heißt der Versammlungsvorsteher in der deutschen Bibel Prediger. Also der vor einer Versammlung spricht. Daher kommt dieses Wort Prediger und nach dem auch das Buch benannt ist. Im Hebräischen, wie gesagt, nennt sich der Autor Kohelet, Versammler, Prediger. Es ist also eher ein Titel als ein Name. Aber der Prediger gibt noch etwas mehr über sich bekannt. Er sagt selbst hier in den ersten Versen, dass er ein Nachkomme Davids ist, ein Sohn Davids, und dass er König in Jerusalem ist. Und auch wenn es nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, scheint es, dass Salomo dieser Prediger ist, der sich selbst diesen Titel gibt, Prediger, Versammler. Denn in Kapitel 1, Vers 16 schreibt dieser König über sich: Ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt, mehr als jeder, der vor mir über Jerusalem war. Eine Tatsache, deren sich wohl kaum einer der späteren Könige rühmen kann. Und so gibt es auch noch einige andere Hinweise, die für Salomo sprechen. Es gibt einige Anfragen, ob Salomo das so oder so formuliert haben könnte. Die traditionelle Sicht ist aber die, dass tatsächlich Salomo zum Ende seines Lebens das Buch Prediger verfasst hat. Wir wissen aus den Geschichtsbüchern, dass Salomo ja auch ein wechselhaftes Leben hatte. Es fing sehr gut an und dann mit vielen Frauen endete es doch eher tragisch. Und viele sehen das Buch Prediger wie so eine Art Rückschau des Lebens von Salomo. Und mit dem Ziel, den Sinn des Lebens zu beurteilen. Aber die These im zweiten Vers ist, und diese These durchzieht das ganze Buch, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist Nichtigkeit. Das ist die Hauptthese in diesem Buch. Das ist die Grundthese. Und das Wort Nichtigkeit, im Hebräischen lautet das Hebel, bedeutet eigentlich Hauch. Hauch. Und das zeigt die Vergänglichkeit an. Daher kommt übrigens auch der Name Abel, von dem gleichen Wortstamm abgeleitet. Hauch, vergänglich, der erste Mensch, der vergangen ist. Hauch drückt dann aber auch die Sinnlosigkeit aus. Wenn etwas vergänglich ist, wenn etwas nicht zu fassen ist, die Nichtigkeit, so manches halten zu wollen, es ist wie der Versuch, Wind einzufangen, heißt es in diesem Buch. So vergeblich, ein Haschen nach Wind. Hauch, Nichtigkeit, bedeutet also etwas, was nicht so recht verstanden, nicht so recht erfasst werden kann. Denn den Hauch kann man auch nicht sehen, nicht fassen. Aber die deutsche Übersetzung Nichtigkeit zeigt zumindest etwas von dieser Bedeutung an. Nichtigkeit im Versuch, etwas zu begreifen, Nichtigkeit in dieser Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit. Und daher kommt dann diese Frage in Vers 3, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Es ist im Grunde die klassische Frage nach dem Sinn des Lebens. Welchen Gewinn hat das Leben hier auf dieser Erde? Warum muss ich mich abmühen? Das Leben wird durch das ganze Buch als das Leben unter der Sonne oder auf der Erde beschrieben. Da gehen wir später noch einmal genauer drauf ein. Was hat mein Leben hier auf dieser Erde, hier unter der Sonne überhaupt für einen Sinn? Warum sollte ich arbeiten, mich abmühen, dieses Leben ertragen? Was bringt das alles? Das ist die Frage. Nun, der Großteil des Buches, ab Kapitel 1, Vers 4 bis Kapitel 12, Vers 8, beschreibt nun das Leben unter der Sonne. Das Leben unter der Sonne. Und es beginnt in den Versen 4 bis 11 mit einer Beschreibung des Kreislaufs der Natur. Der Prediger schreibt, die Generationen der Menschen, die kommen und gehen. Die Sonne geht auf und geht wieder unter. Der Wind weht von der einen Richtung und von der anderen die Flüsse, sie gleiten irgendwo alle wieder ins Meer und doch sind die Flüsse nicht leer. Die Worte sind gesprochen und kehren doch wieder. Die Augen können sich nicht satt sehen, die Ohren sich nicht satt hören. Es ist alles in einem Kreislauf. Und der Prediger sagt, daran sehen wir, es ist irgendwie kein Fortschritt. Irgendwie keine wirkliche Entwicklung zu sehen. Es ist keine Besserung. Wenn der Prediger hier die Welt anschaut, dann sagt er, ich habe das Gefühl, es dreht sich etwas im Kreis, aber es geht nichts voran. Es gibt gar nichts Neues unter der Sonne, sagt er. Und dann fügt er einen Abschnitt von persönlichen Erfahrungen an. Kapitel 1, Vers 12 bis zum Ende von Kapitel 2 spricht er von seiner eigenen Erfahrung, was er in seinem Leben versucht hat, experimentiert hat, um diesen Sinn des Lebens zu finden. Als erstes geht es um die Wissenschaft. Im zweiten Teil vom ersten Kapitel, da heißt es, ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Hier geht es um Forschung, um wissenschaftliche Betrachtung. Er will wirklich herausfinden, worum geht es hier in diesem Leben. Und sein Fazit aus dieser Erfahrung ist, also je mehr ich erkenne, desto größer wird mein Kummer. Je mehr ich etwas betrachte, sehe ich, wie gekrümmt diese ganze Welt ist und niemand kann es wieder gerade machen. Und dann, in der ersten Hälfte von Kapitel 2, geht es darum, dass er sagt, okay, dann habe ich versucht, den Sinn des Lebens im Vergnügen zu finden. Der Prediger zählt auf, womit er eine Freude gewinnen wollte. Er trank Wein, er baute Häuser, er pflanzte Gärten und Parks, er kaufte und investierte, er sammelte Reichtum, Schätze, er beschaffte sich Unterhaltung durch Musiker, er nahm mehrere Frauen. Vergnügen ist da der Sinn des Lebens zu finden. Und in Vers 10 schreibt er dann, alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe, und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind, also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Er hat alles probiert, was ihm Freude machen kann, was ihm Vergnügen bereiten kann, und es hat ihn am Ende doch nicht erfüllt. Er sagt, auch das ist Nichtigkeit. Dann versucht er es in der zweiten Hälfte, in Kapitel 2, mit der philosophischen Weisheit. Er sinnt über den Unterschied zwischen Weisheit und Torheit, über Vergangenheit und Zukunft, wie sie zueinander stehen, wie man die Welt zu sehen hat. Und er erkennt, auch das hat keinen bleibenden Gewinn. Es lohnt sich gar nicht wirklich, so richtig nach Weisheit zu streben in diesem Leben, weil am Ende der Weise genauso wie der Narr stirbt. Und es bleibt nichts Bleibendes zurück. Und der Prediger schreibt, das führt ihn zu Verzweiflung. Je mehr er versucht, in philosophischer Weisheit hineinzutauchen, desto deprimierter wird er. Das ist Nichtigkeit und ein großes Übel, sagt er. Nun, in den Kapitel 3 bis 6 beschreibt er dann genaue Beobachtungen, die er gemacht hat. Also nicht nur aus persönlicher Erfahrung, sondern auch Dinge, die er beobachtet. In der ersten Hälfte von Kapitel 3 geht es um die Vergänglichkeit, die die rechte Zeit auch sinnlos macht. Ja, in den ersten 9 Versen, da ist dieses bekannte Gedicht über die rechte Zeit. Es gibt eine Zeit für alles, fürs Weinen und fürs Lachen, fürs Tanzen und fürs Trauern und so weiter. Es gibt irgendwo diese rechte Zeit für alles, aber dann schließt er doch mit dem Fazit, ja, aber alles ist vergänglich. Alles hat ein Ende und dabei haben wir irgendwo diese Sehnsucht nach der Ewigkeit. Wir suchen nicht nur die rechte Zeit, wir suchen die ewige Zeit, die unendliche Zeit. Aber weil alles vergänglich ist, weil alles ein Ende hat, ist auch die rechte Zeit sinnlos geworden. Nur Gott kennt ja das Verborgene. In der zweiten Hälfte vom Kapitel 3, da sagt er, ist seine These, dass auch der Tod die Gerechtigkeit sinnlos macht. Ja, wir alle wünschen uns ja ein gerechtes Strafmaß. Dafür gibt's Anwälte und Gerichte und so weiter. Aber der Prediger hat beobachtet, hat die Gerechten, die sterben genauso wie die Ungerechten. Die Menschen, sie sterben genauso wie das Vieh. Der Tod macht irgendwie das ganze System der Gerechtigkeit zunichte. Im ersten Drittel von Kapitel 4, die ersten 3 Verse, da beschreibt er, das Leid in diesem Leben macht irgendwie das ganze Leben sinnlos. Überall sieht er Unterdrückung, Gewalttat, Tränen und da ist kein Trost. Und er sagt, ist es da nicht vielleicht besser, überhaupt nicht geboren zu werden? Ist da der Tod dem Leben nicht vielleicht sogar vorzuziehen? Das Leid macht das Leben sinnlos. Dann im zweiten Teil von Kapitel 4 sagt er, dass Eifersucht und Einsamkeit die Arbeit sinnlos machen. Ja, bei Erfolg, wenn ich Erfolg habe bei der Arbeit, was mehrt sich? Ja, Neid und Eifersucht der anderen. Missgunst. Ich krieg Probleme. Aber wenn ich Erfolg habe und ich bin allein, Mit wem kann ich meine Freude teilen? Bei wem bekomme ich Hilfe und Unterstützung? In diesem Kontext sagt er dann, dass es besser ist, dass zwei besser dran sind als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Hier geht es darum, wenn ich arbeite, wenn ich mich abmühe und ich bin einsam, mit wem kann ich das dann teilen? Aber wenn ich viele Leute um mich habe, dann ist die Gefahr Eifersucht und Neid. Ja, sowohl Eifersucht als auch Einsamkeit, sie machen die Arbeit sinnlos. Im letzten Teil von Kapitel 4, Verse 13 bis 17, da sagt er, Torheit macht Reichtum und Macht sinnlos. Ja, er beschreibt einen König, der mächtig und reich ist, aber absolut töricht, und er führt das ganze Volk in die Irre. Er sagt, dann wäre es besser, man hörte auf einen Armen, der weise ist, als jemand, der Macht und Reichtum hat, aber töricht leitet. Die Torheit in diesem Leben macht Reichtum und Macht sinnlos. Im ersten Teil von Kapitel 5 geht es dann darum, dass die Unbedachtheit viele Worte sinnlos macht. Er führt auf, wie schlecht es ist, dass man unbedacht schwört und sich damit viel Leid auf sich laden kann und Schuld. Wie schnell es ist, dass man vorschnell redet und man kann es doch nicht wieder zurückholen. Dass man irgendwelchen Träumereien folgt und sie ausspricht. Und diese Unbedachtheit macht so viele Worte sinnlos. Im zweiten Teil von Kapitel 5 bis einschließlich Kapitel 6 geht es darum, dass die Gier Reichtum und Ansehen sinnlos macht. Hier heißt es, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Die Gier ist so groß, dass mich auch das Geld, der Reichtum, nicht wirklich erfüllen kann. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die, die davon zehren. Also nicht nur meine Gier, sondern auch die Gier der anderen macht meinen Reichtum zunichte. Wenn ich viel Geld habe, dann lauern auf allen Seiten die davon mit profitieren wollen. Gier auf allen Seiten. Der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen, schreibt der Prediger. Das heißt, aufgrund dessen, dass ich so sehr auf meinen Reichtum bedacht bin und ich weiß, es gibt so viele, die mich neiden und die davon zehren wollen, dann raubt es einen den Schlaf, weil man sich die ganze Zeit sorgt um das, was man angereichert hatte. Aber wenn man sich nicht an Reichtum und Güter und Ehre erfreuen kann, was nützt es einem dann? In Vers 7 heißt es, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Wörtlich heißt es, seine Seele wird nicht gefüllt. Alles, was er tun kann, es geht irgendwie um diese Sinnlichkeit, es ist für den Mund, dass ich etwas aufnehmen kann in meinem Leben, und doch, meine Seele wird nicht gestillt. In Kapitel 7 bis 12, Vers 8, gibt er dann gesammelte Ratschläge. Er hat jetzt durch den Kreislauf der Natur, durch persönliche Erfahrung und durch genaue Beobachtung all diese verschiedenen Bereiche durchgegangen. Und sein Fazit ist, also irgendwie wirklich erfüllen tut es nicht. Die Seele kann es nicht erfüllen, nichts, was ich gesehen oder erfahren habe. Also gibt er Ratschläge für dieses Leben unter der Sonne. Es sind sozusagen Zwischenlösungen. Kapitel 7 geht darum, nimm das Schlechte des Lebens an. Nimm es an. Trauer und Zurechtweisung sind besser als Gastmähler und oberflächliche Freude. Warum? Weil sie uns zeigen, dass die Vergänglichkeit in diesem Leben dazugehört. Dass wir uns bewusst werden über unsere Stellung, über die Realität dieses Lebens. Und erst das lässt uns ja weise werden. Und er empfiehlt ein gemäßigtes Leben. Kein Leben in sündiger Begierde, aber auch keine zur Schau getragene Selbstgerechtigkeit. Nimm das Schlechte des Lebens an, um einen guten Weg zu finden. Trotz all dem, was so vergänglich ist. In der ersten Hälfte von Kapitel 8 geht es darum, gehorche dem Machthaber. Es ist besser, in diesem Leben der Obrigkeit zu gehorchen, selbst wenn sie vielleicht einige unrechte Entscheidungen treffen oder töricht sind, aber sie haben Gewalt über dich. Und eine weise Haltung zum Gewalthaber schützt allgemein vor bösen Taten. Das ist auch das, was im Neuen Testament in Römer 13 und so weiter beschrieben wird. Ja, gehorche dem Machthaber. Weisheit besteht darin, die rechte Zeit und das rechte Verhalten zu ermitteln. Und in den seltenen Fällen ist es mit sozialer Revolution zu begründen. Die zweite Hälfte von Kapitel 8 bis 9, Vers 6, bis zum Anfang von Kapitel 9, ist ein Ratschlag: Urteile nicht über Menschen nach ihrem Ergehen. Urteile nicht über Menschen nach ihrem Ergehen. Er beschreibt, ja, es gibt Gerechte, denen es schlecht ergeht. Und es gibt Ungerechte, die haben absoluten Erfolg, scheinbar in diesem Leben. Und es ist ein gewisses Leid, eine gewisse Not in diesem Leben, dass Sünden nicht sofort bestraft werden. Und deswegen können wir nicht einfach am äußeren Ergehen sofort die Menschen beurteilen nach ihrem Wesen. Aber Gott kennt alle ihre Taten. Gott kennt den Unterschied zwischen Liebe und Hass in den Menschen. Aber uns Menschen ist es oft verborgen. Darum rät der Prediger mit seinen Ausführungen: Urteile nicht über Menschen nach ihrem Ergehen. Fromme und Sünder, sie sterben alle gleich. Im zweiten Teil von Kapitel 9 geht es darum: Genieße das Gute im Leben. Auch das ist ein Ratschlag aus dem Buch Prediger. Genieße das, was es doch Gutes in diesem Leben gibt. Speise, Essen und Trinken, Partnerschaft, eine Frau, Familie, Arbeit, da wo du dich einbringen kannst, wo du etwas wirken kannst, wo du etwas verändern kannst. Genieße das Gute im Leben, auch wenn das alles vergänglich ist und meistens auch ungerecht verteilt. Aber du weißt eben nicht, wann alles vorbei ist. Darum, wenn es etwas Gutes gibt in deinem Leben, genieße es. Im letzten Teil von Kapitel 9 und einschließlich Kapitel 10 geht es darum: Beachte echte Weisheit. Der Prediger, er beschreibt, die wahre Weisheit wird in diesem Leben oft verachtet. Es ist nicht das, was hoch geschätzt wird. Er beschreibt eine Stadt und die wird belagert. Und da ist ein weiser Mann, ein armer weiser Mann in dieser Stadt. Und durch seine Weisheit hätte er diese ganze Stadt vor den Angriffen der Feinde retten können. Aber niemand hat ihn beachtet. Und so ist die echte Weisheit in diesem Leben, beschreibt der Prediger. Aber er sagt, es ist so wichtig, dass wir diese wahre Weisheit beachten, denn ein wenig Torheit macht viel Gutes zunichte. Ja, eine tote Fliege in der Salbe und die ganze Salbe ist hin. Deswegen sollten wir behutsam nach wahrer Weisheit schauen. Und dafür ist auch Gelassenheit notwendig. Auch bei Ungerechtigkeit in diesem Leben. Zur wahren Weisheit gehört, dass ich gelassen sein kann, nicht sofort je zornig aufbrause, sondern mit Sorgfalt und Behutsamkeit das Leben begehe, im Bewusstsein all der Gefahren, im Bewusstsein, wie schnell etwas passieren kann, wie viele Dinge auch plötzlich zum Schaden ausführen können. Ja, ich muss nur einen Stein aufheben und plötzlich kann eine Schlange daraus kommen. Selbstbeherrschung der eigenen Worte, auch das gehört zur echten Weisheit. Selbstbeherrschung auch bei Speise oder bei Alkohol. Fleiß bei der Arbeit. All das beschreibt der Prediger als wahre Weisheit, die oft verborgen ist, die mit Behutsamkeit, mit Selbstbeherrschung beachtet werden muss. Dann sehen wir im ersten Teil von Kapitel 11 den Ratschlag, zögere nicht, Gutes zu tun. Es gibt ein falsches Sorgen. Aufgrund all der Vergänglichkeit, aufgrund all der Sinnlosigkeit, aufgrund, dass überall irgendwo auch was Negatives mit dran steckt, dass man dann gänzlich untätig wird, dass man sich überhaupt nichts traut. In Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer auf den Wind achtet, wird nie sehen und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Und deswegen sagt er, wirf dein Brot auf die Wasserfläche, denn du wirst nach vielen Tagen es wiederfinden. Gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Also zögere nicht, Gutes zu tun. Schau nicht überall, oh, da ist ja noch ein Haken und wenn ich das mache, dann könnte mir das passieren. Nein, ja, das Leben ist vergänglich, tu Gutes. Wirf dein Brot auf das Wasser und vertraue, es wird schon irgendwie wieder zu mir kommen. Und der letzte Ratschlag, im zweiten Teil von Kapitel 11 bis Kapitel 12, Vers 8, nutze deine Jugend. Nutze die Zeit deiner Jugend. Er beschreibt hier die Tatenkraft, die Gesundheit, die Lebensfreude in der Jugend. Und er sagt, das ist eine gute Zeit, nutz das. Vertrödel das nicht. Und demgegenüber stellt er eine bildliche Beschreibung des Alters dar, wo plötzlich all die Sinne nachlassen, wo die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Beine, und die Müllerinnen müßig gehen und die Türen zur Straße geschlossen werden und die Geräusche der Mühle, die Stimme wird dünn. Der Mandelbaum steht in Blüte, weiße Haare. Und er beschreibt ja, die Kraft lässt nach im Alter. Das Vermögen, die Sinne lassen nach im Alter. Darum nutze die Zeit deiner Jugend. Das ist sein letzter Ratschlag. Aber auch diese ganzen Ratschläge, diese ganzen Zwischenlösungen, zu denen er kommt, aufgrund seiner Beobachtung des ganzen Lebens, er schließt sie mit dem Satz, 12 Vers 8, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Wir können zu diesen tatsächlich guten und weisen Ratschlägen kommen, aber dennoch steht das alles auch unter dieser These Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Bis hierhin zeigt sich der Prediger als ein Forscher, wie er sich auch ja am Anfang des Buches beschreibt. Er will alles genau beobachten, experimentieren, prüfen, studieren, schlussfolgern. Wenn man so will, entspricht es dem rationalen Denken der Moderne. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit geht er dem Sinn des Lebens auf den Grund. Und bei allem, was er beobachtet und was er erleben kann unter der Sonne, das heißt auf dieser Erde, muss er feststellen, es ist alles nichtig, vergänglich, leer, sinnlos. Natürlich gibt es eine Reihe von guten Ratschlägen, wie man so das Beste aus diesem vergänglichen Leben machen kann, aus diesem Hauch, der das Leben ist. Aber nach rationalistischer Wissenschaftlichkeit scheint am Ende doch alles tatsächlich von Zeit und Zufall abhängig zu sein. Und es gibt keinen wirklichen Lohn, keinen wirklichen Gewinn, keinen wirklich bleibenden Sinn im Leben. Er lässt sich mit wissenschaftlicher Genauigkeit nicht erforschen. Und deswegen gibt der Prediger hier ein schonungsloses, aber durchdachtes Urteil über das Leben in dieser Welt ab. Er schließt mit seiner anfänglichen These. Nichtigkeit der Nichtigkeit. Aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Tatsächlich steht seine letztendliche Schlussfolgerung noch aus. Und die finden wir in den wichtigen letzten 5 Versen. Die letzte Schlussfolgerung, Kapitel 12, die Verse 9 bis 14. Hier beschreibt er noch einmal in einer Rückschau. Er schaut noch mal auf das zurück, was er in den Kapiteln zuvor verfasst hat. Und er bestätigt, dass er wirklich ernsthaft gesucht und aufrichtig niedergeschrieben hat, was er erforschen konnte. Das war nicht nur irgendwelche Träumereien oder irgendwie eine schlechte Laune oder eine schlechte Stimmung. Nein, er hat wirklich ernsthaft und wahrhaftig das zu erforschen gesucht, was er sich vorgenommen hatte. Und er sagt, die Ratschläge und die Lebensweisheiten, die sind wie ein Treiberstachel, der uns in diesem Leben im Zaum halten kann. Ja, wenn jemand eine Kuhherde führt, dann hatte man so einen Treiberstachel, damit sie nicht irgendwo ausbüchsen. Ja, und hier sagt er, okay, diese Ratschläge, die ich gegeben habe, die sollen sein wie so ein Treiberstachel, die sollen sein wie so ein Nagel, der zwar wehtut, aber dafür etwas im Rahmen hält, etwas in Grenzen hält. Aber auch sagt er, das Lieblingszitat der Studenten, man könnte noch unendlich viele Bücher darüber schreiben und es würde nur den Leib ermüden. Denn in den beiden allerletzten Versen gibt er dann einen bemerkenswerten Rat. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Die letztendliche Schlussfolgerung des ganzen Buches. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott. Halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Zum ersten Mal im ganzen Buch der Prediger, im ganzen Buch geht der Prediger auf die Offenbarung Gottes ein. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal geht er ein auf die Gebote Gottes. Und das ist wirklich ein Paukenschlag am Ende. Der Prediger macht mit seinen letzten beiden Versen deutlich, so, bis hierhin habe ich euch bewiesen, dass alles nutzlos, alles vergänglich, alles leer, alles sinnlos ist, wenn wir diese Welt unter der Sonne betrachten. Und mehr können wir nicht erforschen, als dass wir die Gefallenheit und die Vergänglichkeit dieses Lebens wahrnehmen. Doch es gibt einen Gott, und er ist zu fürchten. Und dieser Gott hat sich geoffenbart in seinem Wort. Es gibt einen Gott, der über der Sonne ist, und er hat sich geoffenbart in seinem Wort. Und das Beste und Weiseste, was wir tun können, über allen klugen Ratschlägen zum Ertragen dieser Vergänglichkeit, ist in der rechten Haltung gegenüber Gott zu leben, der nicht der Vergänglichkeit preisgegeben ist, der nicht gebunden ist an ein Leben unter der Sonne. Denn er wird Gericht halten und er sieht selbst das Verborgene, das, was wir nicht erforschen können. Ohne Gott und sein Wort ist alles nichtig. Wer nur auf das schaut, was unter der Sonne ist, auf dieser Erde, der muss am Ende verzweifeln. Ja, wenn wir nur auf dieses Leben schauen, ist Depression die einzig richtige Haltung. Die einzig logische Konsequenz. Aber Gott ist über der Sonne, über dieser Welt. Das Einzige, was bleibenden Sinn hat, ist Gott zu verherrlichen und sich ewig seiner zu erfreuen. Nun, das ist ein Überblick über das Buch Prediger. Was lernen wir hier über Gott? Was lernen wir in diesem recht düsteren, in diesem recht hoffnungslosen Buch über Gott? Zunächst, dass Gott ein richtender Gott ist. Das Buch Prediger bestätigt in beeindruckender Weise, dass Gott die ganze Schöpfung als Folge der Sünde preisgegeben hat. Seit Adam ist die ganze Schöpfung, das ganze Leben mit einem Fluch Gottes behaftet. Er hat in gewisser Weise schon einmal gerichtet. Die Welt ist gefallen seit dem Sündenfall. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Seht ihr, Nichtigkeit, das ist tatsächlich das Wort, was auch in der griechischen Übersetzung im Buch Prediger steht, was Paulus hier gebraucht, vielleicht in Bezug auf Prediger. Gott hat die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen. Ein Urteil Gottes. Gott ist ein richtender Gott. Er hat die ganze Schöpfung dem Fluch der Vergänglichkeit preisgegeben durch die Sünde der Menschen. Wir lesen das in Genesis 3 und das Buch Prediger bestätigt es in aller Klarheit. Der Tod ist in die Welt gekommen und erfasst jeden Menschen. Ein Teil der Strafe Gottes. Die Arbeit ist eine Mühe geworden. Das ist das, was Prediger beschreibt. Ein Fluch über Adam. Und oft bringt es nicht den erhofften Gewinn. Dorn und Disteln heißt es in Genesis. Und Salomo beschreibt hier all die schlechten Früchte, all die schlechten Dinge, die aus diesem vergänglichen Leben, aus dieser vergeblichen Mühe hervorkommen. Auch das ganze Wesen der Menschen ist krumm geworden und der Mensch kann sich nicht selbst wiederherstellen. Adam wurde aufrichtig und heilig geschaffen nach dem Bild Gottes. Aber durch die Sünde, durch die Versuchung einer Weisheit ohne Gott, Erkenntnis zu gewinnen ohne Gott, ist er völlig verdorben und verkrümmt. Prediger 7, Vers 29. Allein siehe, dies habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Aufrichtig, gerade, gerecht. Sie aber suchten viele Künste. Oder auch Kapitel 1, Vers 15. Gekrümmtes kann nicht wieder gerade werden. Und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Kapitel 7, Vers 13. Sieh das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Die Beobachtung dieser Welt zeigt uns, dass Gott ein richtender Gott ist. Aber der Prediger weiß auch, obwohl wir nicht beobachten und erforschen können, was nach dem Tod kommt, die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben, zeugt davon, dass Gott auch am Ende völlig richten wird. Kapitel 3, Vers 17. Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten, denn es gibt eine Zeit, dort für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Auch wenn alles vergänglich ist, der Prediger sagt, man kann erkennen, Gott wird richten. Wir können das noch nicht einsehen, wir können das Urteil für uns nicht vorwegnehmen, aber doch, Gott wird richten. Kapitel 8, Vers 11, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, Futur, Zukunft, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Doch nicht gut gehen wird es dem Ungerechten und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor dem Angesicht Gottes nicht fürchtet. Hier in dieser Welt sehen wir es noch nicht. Ja, der Böse, der verlängert seine Tage, er hat ein gutes, langes Leben. Aber Gott wird am Ende richten. Auch Kapitel 11, Vers 9. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Gott wird richten. Gott ist ein richtender Gott. Und darum ist er zu fürchten. Fürchte Gott. Der Gottesfürchtige wird doch am Ende seinen Lohn haben. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die einzige sinnvolle, bleibende Bedeutung unseres Lebens. Gott ist ein richtender Gott. Darum fürchte Gott in diesem vergänglichen, nichtigen Leben. Gott ist auch ein offenbarender Gott. Eines der größten Nöte, das in diesem ganzen Buch hindurch immer wieder genannt wird, ist die Unwissenheit über das, was kommen wird nach diesem Leben, was nach dem Tod steht. Kapitel 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat vom Anfang bis zum Ende. Der Mensch kann es nicht erfassen. Der Mensch kann Ewigkeit nicht verstehen. Er kann nicht in die Ewigkeit hineinsehen. Kapitel 6, Vers 12. Denn wer erkennt, was für einen Menschen im Leben gut ist, die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Denn wer kann dem Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Wer kann es dem Menschen mitteilen, was kommen wird, was nach dem Tod geschieht? Kapitel 7, Vers 14. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke. Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht, gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Kapitel 8, Vers 7. Denn er weiß nicht, was werden wird, denn wer sollte ihm mitteilen, wie es werden wird, heißt es über den Menschen. Und es gibt noch weitere ähnliche Stellen. Aber am Ende bestätigt doch der Prediger, Gott hat uns seine Gebote gegeben. Gott hat uns seine Gebote gegeben. Die Tatsache, dass wir wissen, Gott ist ein richtender Gott und dass er sich in seinem Wort geoffenbart hat, das ist es, was uns leiten muss, woran wir uns halten müssen, auch wenn wir nicht vollkommen wissen, verstehen, einsehen können, was kommen wird. Und Gott ist auch ein gütiger Gott. Obwohl Gott diese Welt der Vergänglichkeit und dem Fluch übergeben hat, durch die Sünden der Menschen, kommt es doch im ganzen Buch vor, dass Gott es ist, der auch in diesem vergänglichen Leben Gutes schenkt. Prediger 2, Abvers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei all seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Prediger 5, Vers 18 fortfolgend. Siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt, und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil, auch jeder Mensch, den Gott Reichtum und Güter gegeben hat, den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu erfreuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Dass wir überhaupt etwas Gutes genießen können, dass wir uns an etwas in diesem Leben erfreuen können, ist eine ausdrückliche Gabe Gottes. Weil Gott gütig ist. Obwohl er diese Welt der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit unterworfen hat, er tut Gutes. Vielleicht hat Paulus genau diesen Teil des Buches Predigers vor Augen, als er an Timotheus schreibt, 1. Timotheus 6, Vers 17 fortfolgend, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu seinen guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln und das wirkliche Leben zu ergreifen. Gott gibt da zum Genuss. Nicht der Reichtum, nicht Güter, nicht all das, was wir uns hier anschaffen können. Aber Gott gibt zum Genuss. Wir können uns freuen an dem, was Gott gibt, und wir können uns ausrichten auf das, was das wirkliche Leben ist. Nicht das Leben in der Vergänglichkeit unter der Sonne, sondern das Leben, das in Gott ist. Es gehört zu Gottes Güte, dass wir auch in diesem Leben Gutes sehen und genießen dürfen. Nun zuletzt noch lernen wir etwas über den Messias, über die Verheißung des Retters. Der Prediger gibt keine ausdrückliche Prophezeiung auf den Christus weiter, aber der Prediger beschreibt uns in eindrücklicher Weise, warum wir denn diesen Messias brauchen. In Johannes 4, Vers 13, da sagt Jesus zu der Frau am Brunnen: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Ja, wir wissen, die Frau am Brunnen hatte versucht, ihre Freude durch Männer zu finden. Und Jesus sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und das ist genau das, was der Prediger über das ganze Leben aussagt. Es ist alles vergänglich. Es ist alles so, dass es die Seele nicht erfüllen kann. Dass man nicht satt wird, sondern man bleibt durstig und hungrig, unerfüllt. Doch im nächsten Vers sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus füllt die Seele mit einer Freude, einem Frieden, einer Ruhe, die diese Welt nicht geben kann, und er führt in die Ewigkeit, da wo nichts mehr vergänglich und nichtig ist. Er gibt das Leben in Fülle, das bleibende, unvergängliche, sinnvolle, ewige Leben. Und Jesus offenbart Gott, damit wir ihn recht fürchten können. Er rechtfertigt uns, damit wir in seinen Geboten wandeln können. Er richtet uns auf, das, was krumm war. In ihm sind wir ein neuer Mensch, in dem wir nach dem Bild Gottes erneuert werden. Jesus ist die absolute Offenbarung Gottes in diese gefallene Welt. Gott hat sich persönlich geoffenbart, aber nicht nur um aufzuzeigen, nein, auch um die Vergänglichkeit zu besiegen und uns mit Gott zu versöhnen. Er hat den Tod, die Verweslichkeit, die Vergänglichkeit, die Nichtigkeit dieses Lebens überwunden, dadurch, dass er gestorben und auferstanden ist. Ja, durch Jesu Tod und Auferstehung ist der Tod besiegt und der Fluch der Vergänglichkeit überwunden. Und dadurch ist die Zukunft sicher und offenbar. Das, was der Prediger sagt, wir können ja nicht hineinschauen, wir haben überhaupt keine Information, was nach dem Leben in dieser Welt kommen wird. Durch Jesus ist es uns geoffenbart worden. Römer 8, Vers 18 bis 22. Durch Jesus schreibt Paulus diesen anfangs zitierten Vers, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit preisgegeben wurde, in einen absolut hoffnungsvollen und positiven Kontext. Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, all die Nichtigkeit, all die Ungerechtigkeit, all das, was vergänglich ist, dass die Leiden in der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Paulus sagt, okay, ja, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit preisgegeben. All das, was Prediger sieht und erfährt. Aber durch Christus haben wir Hoffnung. Durch Christus wissen wir, es gibt die Herrlichkeit der Kinder Gottes. und es wird alles verändert werden. Es ist eine Geburtswehe. Es wird Leben entstehen. Ja, durch Jesus lässt uns diese Welt nicht verzweifeln, sondern wir wissen, wir erben die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wenn wir nur in diesem Leben unter der Sonne auf Christus hoffen, dann ist es Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Aber weil er auferstanden ist, weil er lebt, haben wir eine feste Gewissheit. Uns ist geoffenbart, wo wir hinkommen. Paulus zitiert auch in 1. Korinther 15, Vers 32, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Auch das ist wie so eine Art Zwischenfazit, was der Prediger gegeben hat. Wenn wir nur auf dieses Leben hoffen, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn nichts nach diesem Leben kommt, ja, dann ist das Beste, das Leben so zu nehmen, zu essen und zu trinken, morgen sind wir tot. Aber weil Christus auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung. Weil Christus auferstanden ist, die Nichtigkeit dieses Lebens verwandelt in lebendige Hoffnung und Gewissheit der Herrlichkeit. Amen. Gibt es noch Rückfragen oder Anmerkungen zu diesem Buch? Ist in der Tat kein so ganz einfaches Buch, auch das zu verstehen und auch da die Hauptaussagen herauszufiltern. Gut, dann geht es nächsten Monat mit dem Hohelied weiter. Nicht unbedingt einfacher. Aber auch hier ist eine Gliederung nicht so ganz einfach. Wer sich damit im Vorfeld weiter beschäftigen möchte, kann doch einfach mal herausfiltern, was denn hier über diesen Mann und die Frau an einzelnen Angaben, an beschreibenden Angaben zu finden ist. Ja, das wird etwas sein, womit wir uns auch beschäftigen werden, zu sagen, okay, was erfährt man eigentlich konkret über diese beiden Leute, die dort dieses Lied schreiben oder singen?